Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Der Hogwarts Express fährt nun vom Gleis 9 4 Drittel ab. Alle Schülerinnen und Schüler werden freundlich daran erinnert, ihre Fahrkarten bereitzuhalten und unverzüglich einzusteigen. All aboard!
Willkommen zu Gleis 9 4 Drittel, Portus Potter, ein Podcast zum Hinträumen und Nachreisen. Mein Name ist Nadine und ich bin heute euer Schaffner. Ich begrüße euch hier auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute erneut auf Spurensuche in der Muggelwelt gehen. Nehmt euch eine Handvoll Flohpulver und dann folgt mir durch den Kamin nach Edinburgh. Ja, in Schottland waren wir schon einmal unterwegs, um Drehorte der Harry-Potter-Filme in den schottischen Highlands zu besuchen. Und heute bleiben wir in der Hauptstadt, nur etwa anderthalb Stunden von der englischen Grenze entfernt. Und wir werden die Magie dieses Mal auf etwas andere Weise erleben. Heute besuchen wir keinen Drehort in Edinburgh, weil wir einen solchen dort wahrscheinlich auch nicht finden würden. Allerdings gibt es in den schmalen Gassen der mittelalterlichen Stadt viele kleine und große Hinweise, die an Harry Potter und seine magische Welt erinnern. Diese Tatsache hängt unmittelbar mit dem Fakt zusammen, dass die Autorin dort gelebt und einen Teil der Bücher auch dort verfasst hat. Nun hatte ich ja schon einmal darüber gesprochen, dass ich inzwischen große Schwierigkeiten mit einigen gesellschaftspolitischen Ansichten von J.K. Rowling habe. Trotzdem werden wir ihr und ihrem Wirken in dieser Folge immer mal wieder begegnen, da sie nur einmal diese Welt um den Zauberlehrling Harry Potter geschaffen hat. Und das, was sie zu bestimmten Ideen und Namen inspiriert hat, ist für uns als Potterheads einfach auch heute immer noch interessant. Und deshalb denke ich, ist es der richtige Zeitpunkt, jetzt diese Stadt aufzusuchen. Also folgt mir, wir reisen jetzt einfach mal 3 Jahre zurück, nach 2022 in die Stadt Edinburgh. Ja, 2022, das war eigentlich anders geplant. Wir hatten diese Reise für 2020 auf dem Zettel, Juli 2020. Und ihr könnt euch alle vorstellen, was uns dazwischen kam. Genau, Covid machte uns da einen Strich durch die Rechnung und wir konnten in diesem Jahr nicht nach Schottland reisen, haben es dann 2 Jahre aufgeschoben und sind dann letztendlich 2022 Ende August, Anfang September nach Schottland geflogen. Und im Nachhinein war das eine wunderbare Entscheidung. Also wie gesagt, die ursprüngliche Reise war im Juli geplant. Jetzt hatten wir es dann doch so gemacht und so erlebt, dass wir mit dem Hogwarts Express, was ich euch ja schon erzählt hatte, mit der Jacobite Steam Train, am 1. September auf der Route Richtung Hogwarts in die schottischen Highlands fahren konnten. Und wir hatten tolles Wetter. Also es war wirklich ideal. Und letztendlich ist es vielleicht einfach so gekommen, wie es kommen sollte, was diese Reise betrifft zumindest. Und 2022, also wirklich ein schönes Jahr gewesen, um Schottland zu besuchen. Allerdings muss ich da gleich nochmal einhaken. Eigentlich war alles schön, aber wir kamen da an, sind aus dem Flieger gestiegen, sind in die Stadt reingefahren und wir stiegen in der Stadt aus und der erste Eindruck war, wow, schön, schöne alte Häuser, wirklich viel Geschichte. Man hat es direkt gespürt, so eine Stadt, die Geschichte atmet. Aber man hat nach links und rechts geguckt und der zweite Eindruck sofort war, oh, es war ganz schön dreckig hier. Es war überall Müll. Die Müllcontainer quollen über und das meine ich wortwörtlich. Also es kam alles aus den Mülleimern in den öffentlichen Straßen, Parkanlagen. Alles lief über und daneben stand auch ganz viel Müll. Ich meine, das muss man sagen, einerseits wirkt es dann irgendwie geordnet. Es stand halt viel Müll neben den Müllcontainern. Aber so viel Müll im öffentlichen Raum, so oft, wie ich jetzt gerade auch dieses Wort verwendet habe, so war das auch, so war der Eindruck. So viel Müll habe ich noch nie irgendwo in öffentlichen Räumen erlebt. Und das war halt so ein erster, so ein Moment so, sind die Schotten da irgendwie ein bisschen anders drauf? Was ist denn das hier? Und tatsächlich stellte sich relativ schnell heraus, weil wir das dann auch recherchiert haben, es lag daran, dass die Müllabfuhr gestreikt hat. Und Es war einfach so, dass seit einigen Tagen und längerer Zeit kein Müll abgeholt wurde. Und das erklärte natürlich das Stadtbild. Und das ist natürlich im ersten Moment so ein bisschen, wenn das der erste Eindruck von der Stadt ist, so ein bisschen, oh ja, naja, muss man jetzt nicht haben. Müll entwickelt ja dann auch einen gewissen Geruch. Also war jetzt nicht ideal, aber ich muss sagen, das Problem erledigte sich innerhalb weniger Tage dann von selbst. Also dann irgendwie hatte sich dieser Streik gelöst und die Müllabfuhr fuhr wieder und alles sah wieder normal aus. Aber das ist so ein Eindruck, der sich bis heute eingeprägt hat. Eines der ersten Fotos, die ich gemacht habe, war eben auch so ein überfüllter Müllcontainer. Also deswegen sage ich, es war ein schönes Jahr, um dorthin zu reisen. Aber tatsächlich in diesem Moment ein bisschen unpraktisch, dass wir so in die Stadt reingestartet sind und das so erlebt haben. Es soll jetzt auch gar nicht spießig klingen, ne? Also es war wirklich, ich übertreibe nicht, es war einfach ein auffälliges Problem zu dem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, es ist dann ja auch schnell wieder gegessen gewesen. Aber es ist natürlich, wenn du in so eine Stadt kommst und du bist vielleicht jemand, der sehr gerne fotografiert, wie ich zum Beispiel, und du möchtest Fotos von alten Gebäuden machen, du möchtest Fotos von der Victoria Street machen, auf die wir nachher zu sprechen kommen. Und überall sind halt diese Müllberge im Weg auf dem Foto. Das ist halt nicht so ideal. Deswegen ist das einfach was, was einem so im ersten Moment aufgestoßen ist, aber dann auch wieder eine Sache, über die man lachen kann, wenn man dann weiß, worum es eigentlich geht und wenn das dann auch innerhalb der nächsten Zeit auch wieder sich irgendwie reguliert und dann ist das Problem nicht mehr vorhanden. Aber das war was, was auf jeden Fall auffällig war, als wir dort anreisten. Genau, aber ich will vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Edinburgh. Edinburgh, da fängt es ja eigentlich schon an bei der Aussprache. Da werden sich jetzt viele fragen, warum sagt sie das so komisch? Tatsächlich ist das super lustig. Ihr müsstet euch mal Videos raussuchen bei Instagram oder TikTok, wo ihr eben unterwegs seid. Da gibt es Schotten, die einem gerne erklären, wie man ihre Hauptstadt ausspricht und wie man sie vor allem nicht ausspricht. Ich denke, was sehr geläufig ist als Deutscher, ist so zu sagen Edinburgh. So wird es ungefähr geschrieben und so sprechen wir es dann ungefähr aus. Ich denke, dass das wahrscheinlich nicht total falsch ist, wenn wir es einfach in unserer Landessprache aussprechen und aber im Hinterkopf haben, dass es halt einfach unsere Landessprache ist und nicht die des Ortes, den wir besuchen. So ist es ja zum Beispiel auch mit London. Wir sprechen von London und die Briten sprechen von London. Das ist wie wenn wir Berlin sagen und Engländer sagen Berlin. Das ist natürlich auch sicherlich irgendwie fein. Allerdings hören es die Schotten tatsächlich nicht so gerne, wenn man von Edinburgh spricht. Sie selbst nennen es eigentlich Edinburgh. Und die geläufige Kurzform, wie es aber eigentlich die Ortsansässigen aussprechen, ist Edinburgh. Also da wird dieses Borough kurz gemacht. Eigentlich wird dieses Bra noch fast das R ein bisschen gerollt. Jetzt denken wir hier mal kurz an Capital Bra, aber tatsächlich ist das dann eine Sache, die ich auch nicht so gut hinbekomme. Ich glaube, mit Edinburgh sind wir ganz, ganz gut an der Wahrheit dran, aber guckt euch auf jeden Fall mal so ein Video an. Vielleicht kann ich mal irgendwie was auf der Instagram-Seite teilen, weil das wirklich ganz interessant ist. Ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, britische Städtenamen. Ich weiß nicht, warum sie immer so weit ab von dem sind, was wir erwarten. Aber so ist es eben auch mit dieser schottischen Hauptstadt, die wir auch als Geburtsort von Harry Potter kennen. So wird sie auch gerne mal bezeichnet. Die Autorin fand damals viel Inspiration in den mittelalterlichen Gassen und der besonderen Atmosphäre dieser Stadt, in der sie eben damals lebte. Edinburgh wurde auf einer Berglandschaft erbaut. Diese Berglandschaft entstand vor über 340 Millionen Jahren aus erkaltetem Lavagestein, dem sogenannten Dolerit. Und es gibt eigentlich zwei große Berge, die das Stadtbild prägen. Das ist zum einen der Castle Rock, auf dem Edinburgh Castle erbaut wurde. Das ist ähnlich, wie ich es neulich bei der Durham Cathedral erzählt hatte, zu drei Seiten von fast senkrechtem Fels umgeben. Und das natürlich damals im 7. Jahrhundert. Ein idealer Ort für eine Festungsanlage, weil sie durch die steilen Felsen an sich natürlich schon gut vor Angreifern geschützt war. Ja, und dann gab es den Arthur's Seat, den Arthur's Seat, einen Berg mit dem umliegenden Holyrood Park. Und ich möchte euch unbedingt ans Herz legen, auch wenn ihr für Harry Potter in Edinburgh sein solltet, guckt euch diesen Berg an. Ich meine, wir können ja einfach mal eine kleine Harry Potter-Parallele ziehen und sagen, naja, da heißt er wie Mr. Weasley, der Arthur's Seat. Es ist wirklich, verpasst das nicht. Es ist eindrucksvoll, dass mitten in dieser Altstadt, dieser wirklich historischen, großen Altstadt, ein Parkgelände mit einem Berg aus Vulkangestein steht, auf dem wir die ganze Stadt überblicken können. Also es gibt mehrere Spots in der Stadt, wo man wirklich weiter oben steht und mal einen richtig schönen Ausblick hat. Und der Arthur's Seat gehört da auf jeden Fall dazu und hat so eine kleine Wandertour. Du fühlst dich für einen Augenblick nicht mehr im Großstadtgetümmel gefangen oder erdrückt. Du bist da einfach gefühlt in der Natur. Natürlich sind da viele Menschen, die da auch mal diesen Berg besteigen. Wir haben das damals zum Sonnenuntergang gemacht. Das war nämlich perfekt. Wir waren eigentlich jeden Abend in diesem Park, also wenn es unser Pensum zugelassen hat. Manchmal war man natürlich noch länger abends irgendwie unterwegs. Aber wenn wir abends an der Unterkunft waren und die war 5 Gehminuten ungefähr von dem Holyrood Park entfernt, dann sind wir in den Park gegangen und wir sind auch abends, als Sonnenuntergang war, auf diesen Berg gestiegen. Und es war natürlich so ein perfekter Sonnenuntergang, so einer, wo alles in goldenes Licht getaucht ist. Und das war wunderschön, in diesem Zeitpunkt einfach diesen Berg hinaufzusteigen und das zu genießen. Was ich auch sagen kann, es war für uns auch ein Stück weit überraschend. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns nicht mit der Stadt auseinandergesetzt hatten. Aber ich gebe zu, manchmal, wir sind zu dritt verreist und die Logistik von 3 verschiedenen Haushalten zu vereinbaren, wann wir was machen wollen, was für uns alle gleich wichtig ist, wenn wir den Fokus auf Harry Potter haben. Das hat im Vorfeld, wenn man auch nicht am gleichen Ort wohnt, was da auch noch dazu kam, so viel Arbeit gekostet, dass wir darauf so konzentriert waren, dass wir jetzt nicht noch viel Zeit für Recherchen drumherum verwendet haben, sondern die Reiseführer eingepackt haben und gesagt haben, okay, wir lesen im Flugzeug, wir lesen vor Ort. Und so war es dann halt, dass wir damals in unsere Unterkunft eingecheckt sind. Dann sind wir losgegangen und haben gesagt, komm, wir wollen mal so ein bisschen hier die Gegend erkunden. Sind eben 5 Minuten oder so ungefähr gegangen durch so eine Art Torbogen und auf einmal standen wir in diesem Park. Und da dachten wir, wow, wie schön. Haben uns da erstmal eine Weile hingesetzt und auf dieses große Bergmassiv geschaut. Und dann habe ich den Reiseführer rausgeholt und mal ein bisschen nachgelesen. Und dann kam einfach raus, was für eine Bedeutung dieser Park auch oder dieses Gelände dort hat. Denn tatsächlich ist da auch der Königssitz die schottische Residenz der königlichen Familie. Damals noch Queen Elizabeth, die dort viel Zeit verbracht hat und quasi in diesem Holyrood Park, wenn man es so will, gelebt hat. Das war uns im ersten Moment gar nicht so bewusst, darf man gar nicht so laut sagen, aber wirklich, also ein ganz, ganz massiver Teil der britischen Identität quasi in diesem Park, die Monarchie, die dort tatsächlich auch residierte. Also kann ich euch absolut nur empfehlen, diesen Berg aufzusuchen. Castle Rock mit dem Edinburgh Castle wahrscheinlich auch schön. Ich gebe zu, da waren wir nicht, das haben wir aber nicht geschafft. Aber ich muss sagen, umso mehr ich mich jetzt wieder mit der Stadt beschäftigt habe, mir die Bilder nochmal wieder angeguckt habe, ich bekomme so viel Lust, zurück nach Schottland zu fahren, also oder zu fliegen. Ich denke, das sollte auf jeden Fall was sein, was demnächst mal wieder auf dem Programm steht. Mal sehen, wie sich das ergibt. Aber ich neige mir dazu, jedes Jahr irgendwie nach England und ich liebe England. Aber ich glaube, Schottland bräuchte nochmal, dem müsste ich auch mal wieder einen Besuch abstatten, merke ich dann doch immer wieder. Genau, Edinburgh eben aufgrund dieser Berge ganz speziell, das ist auch ganz lustig, habe ich vorher so noch nicht erlebt. Man blickt auf eine Karte und denkt, ja, der Weg ist ganz einfach, ich gehe da rechts, links und dann geradeaus und dann rechts. So einfach ist es dann oft nicht, weil wenn du dann das Navigationssystem wirklich einschaltest, dann siehst du, dass du ganz verschlungene Wege gehen musst und du denkst dir so, warum? Und dann merkst du erst, dass einfach Straßen übereinander liegen. Es gibt also viele Brücken, die Straßen sind, weil es tatsächlich so ein Gefälle in der Stadt gibt und es irgendwie bergiges Land ist, obwohl wir ja noch längst nicht in den Highlands sind. Aber da sind tatsächlich Straßen, die über anderen Straßen liegen, was man, wenn man so eine eindimensionale Karte anschaut, erstmal gar nicht bemerkt. Und wenn man dann genauer hinguckt, beziehungsweise, wie gesagt, die Navigation einschaltet, dann sieht man, ich muss da erstmal eine Treppe hochgehen. Und eine Treppe gibt es vielleicht gar nicht an jeder Ecke. Da muss ich hier Umwege laufen. Also ganz, ganz interessant einfach, wie die Stadt auch aufgebaut ist, was vielleicht auch irgendwie ein anderer Stil ist, als wir ihn kennen. Und was natürlich einfach auch ein ganz, 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 ganz historische Ursprünge hat, weil diese Stadt so mittelalterlich erhalten ist. Das finde ich immer wieder beeindruckend, weil wir solche Städte natürlich nur noch wenig in Deutschland finden, mit so einem historischen Stadtkern aus diesen Jahrhunderten, weil, ja, ich denke, die Ursachen sind naheliegend, Kriege, die geführt wurden. Und dann gibt es einfach so Städte in anderen Ländern, wo man sowas findet, und das ist so beeindruckend. Also ich habe das auch in Zürich erlebt, da stand man, hat über die Stadt geblickt und sich gedacht, wow, wie kann eine Stadt so über so viele Jahrhunderte, Jahrtausende so wunderschön erhalten sein? Ich schweife hier gerade schon wieder aus, merke ich, und ich denke, es interessiert euch ja auch die ganze Harry Potter Geschichte, und da werden wir jetzt gleich mal einsteigen, aber ich konnte da jetzt einfach gar nicht umhin, das einmal zu erwähnen, so ein bisschen zum Aufbau der Stadt und was ihr auf jeden Fall nicht verpassen dürft. Aber wie gesagt, wir steigen jetzt ein mit Harry Potter. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal ein paar Schritte zurück, beziehungsweise ein paar Jahre oder auch Jahrzehnte. Ich denke, jeder Potterhead kennt diese altbekannten Stories, dass die Autorin damals in Cafés verweilte, weil sie sich die Heizkosten ihrer eigenen Wohnung nicht leisten konnte. In den Cafés war es warm und sie saß dort, ihre Tochter stief im Kinderwagen neben ihr und sie schrieb an ihre Geschichte über Harry Potter, zum Teil auf Servietten, zum Teil in Notizbüchern. Und da gibt es einfach ein paar bekannte Cafés, die dadurch auch weltweit Berühmtheit erlangt haben. Und zwei davon sind auf jeden Fall in Edinburgh. Das war einfach die Zeit, in der sie dort lebte. Es gibt auch ein berühmtes Café in Porto, in Portugal, weil es auch einfach einen Zeitraum gab, in dem die Autorin dort ihren Hauptwohnsitz hatte. Aber ja, wir befassen uns jetzt mit Edinburgh. Das Erste, was uns da über den Weg läuft, ist das Café Nicholson's. Zeitweise hieß es auch das Spoon Café. Das ist der Nicholson Street. Und ja, es ist ein sehr weitläufiges Café, also es ist sehr groß, und es sorgte dafür, dass die Autorin damals sich nicht unwohl fühlte, für längere Zeit einen Tisch für sich zu beanspruchen, an dem sie dann über mehrere Stunden schrieb. Teile von Harry Potter und der Stein der Weisen sind in diesem Café entstanden. Ja, dafür ist es halt heute noch bekannt, allerdings ist es so, dass es nicht mehr das ist, was es mal war. Da gab es viele Besitzerwechsel. Es war dann, nachdem es eben dieses Café Nicholson's war, wurde es zum Spoon Café, und das musste 2020 tatsächlich während der Corona-Pandemie schließen. Und danach wurde es dann tatsächlich ein chinesisches Restaurant. So haben wir es erlebt, als wir 2022 da waren. Wir waren tatsächlich nicht drin. Wir haben das Haus von außen besucht. Wir haben uns da mal so einen Tag gegönnt, an dem wir wirklich so einen Harry Potter Spaziergang gemacht haben und uns ganz viel angeguckt haben, von Ort zu Ort gepilgert sind. Und ja, also wir sind dann nicht eingekehrt, aber wir haben das Haus von außen gesehen. Und ich muss sagen, das war ein bisschen schwieriger zu finden als manch anderer Ort. Ich weiß nicht warum. Vielleicht einfach, weil man nicht damit gerechnet hat, dass es in dem Moment ein chinesisches Restaurant war. Ist es jetzt wohl auch nicht mehr. Also wie ich online gelesen habe, scheint es jetzt wieder unter dem Originalnamen geführt zu werden und von Burger bis Kaffee sehr vieles dort anzubieten. Also wenn ihr vor Ort seid, berichtet mir gerne, wie es war, wie es jetzt ist und ob ihr dort Hinweise auf Harry Potter gefunden habt. Genau, also das ist tatsächlich ein schon bekannter Ort, aber meiner Meinung nach nicht ganz so gehypt wie der nächste Ort, von dem ich erzählen möchte. Und das ist das Elephant House. The Elephant House wurde 1995 eröffnet und galt, anders als der Name vermuten lässt, also es geht hier nicht um ein Gehege im Zoo, sondern es ist tatsächlich eines der besten Tee- und Kaffeehäuser der Stadt gewesen und war sehr auffallend durch seine vollkommen rote Fassade. Das Logo beinhaltet einen weißen Elefanten mit einer Teetasse, und es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Es ist irgendwie speziell, fällt ins Auge, und über dem Eingang ist zu lesen Birthplace of Harry Potter. Die haben also schon sehr früh dieses Thema Harry Potter vermarktet. Als die Autorin davon gesprochen hat, ich habe in diesem Café geschrieben, und das einfach sehr, die Buchreihe schon sehr berühmt geworden war. Da ist man natürlich so ein bisschen auf den fahrenden Zug aufgesprungen. und hat es auch vermarktet, hat es auch notiert, dass Harry Potter dort verfasst wurde auf einer Plakette an der Wand. Und ja, tatsächlich, wenn es euch interessiert, also wie gesagt, ich möchte noch mal kurz auf das Thema zu sprechen kommen. Ich verstehe, wenn ihr sagt, ihr möchtet euch nicht mehr detailliert mit der Autorin der Werke auseinandersetzen, weil das, was sie geäußert hat, zum Beispiel gegenüber Transmenschen, was da an Diskriminierung aus ihrem Mund kam, ist irgendwie für uns als Potterheads nicht in Einklang zu bringen mit dem, wofür die Geschichte Harry Potter steht und all das. Ja, es ist so widersprüchlich und es ist so schwer verständlich. Und ich verstehe, wenn ihr eure Schwierigkeiten habt und sagt, okay, ich muss jetzt nicht zu einem Ort reisen, an dem sie eben war, um dann zu sagen, ich fahre dort. Das kann ich total verstehen. Für mich ist es halt einfach, erstmal war das 2022 tatsächlich noch nicht so publik und zumindest habe ich zu dem Zeitpunkt noch nichts davon mitbekommen. Das heißt, da war der Hype tatsächlich in dem Sinne für mich noch größer, natürlich auch für die Autorin, die diese Werke für uns geschaffen hat. Jetzt rückblickend betrachte ich es halt einfach so, es ist der Ort, an dem die Magie, die uns Potterheads so viel gibt, die wurde an diesem Ort geboren und die ist da einfach geschaffen worden. Und ich weiß nicht, ob es so einfach ist, das von entfernt von der Person zu betrachten, die diese Werke geschrieben hat. Trotzdem versuche ich das, weil ja, wir alle lieben Harry Potter und wir werden nicht aufhören, es zu lieben, nur weil der Mensch, der das Universum geschaffen hat, sich problematisch verhält. Und dementsprechend besuche ich immer noch gerne die Orte, die diese Magie ins Leben gebracht haben. Und das hat ja auch bestimmte Einflüsse gehabt. Und tatsächlich gerade ist das Elephant House auch insofern sehr interessant, weil man von dort auch einen Blick auf ein Internat hat, was Inspiration wohl für Harry Potter war, beziehungsweise mit seinen vier Türmen Inspiration für die vier Häuser von Hogwarts. Das sind alles so Kleinigkeiten, also die Autorin blickt aus dem Fenster und ihr kommen Dinge in den Sinn und sie lässt Dinge einfließen, die sie dort sieht. Und ich denke, das ist für mich allein Grund genug, diese Orte aufzusuchen, um die Magie und die Ideen, die dort eingeflossen sind, zu finden und zu fühlen. Und dementsprechend, finde ich trotzdem spannend, dort hinzugehen und sich das anzusehen. Aber jetzt kommen wir zu der Krux an der Geschichte. The Elephant House war zwar im Gegensatz zum Nicholson's Café, war jetzt nicht so, dass das Café nicht mehr existierte in dieser Art und Weise oder dass da ein Besitzerwechsel vorgenommen wurde und der Name geändert wurde und so, das alles nicht. Aber tatsächlich brach im August 2021 in einem anliegenden Gebäude ein Brand aus, der eben auch auf das Elephant House übergriff. Und die Auswirkungen des Brandes auf die Gebäudestruktur machen die Wiedereröffnung sehr schwer. Und ich glaube, das versucht man seit vielen Jahren. Ich hatte erst gelesen, Sommer 24 sollte das wieder eröffnet werden. Ich bin nun nicht vor Ort, aber ich versuche halt immer bestmöglich im Internet zu recherchieren. Und das ist ja heutzutage viel möglich. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es einfach immer noch nicht wieder eröffnet. Allerdings wurde das Café wohl an einem neuen Standort eröffnet und der ist tatsächlich nicht mehr in der ursprünglichen Straße auf dieser Brücke. George VI, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, müsst ihr selber mal googeln, das findet man schnell raus. Sondern es ist tatsächlich jetzt in der Victoria Street. Und was die für einen Zusammenhang mit Harry Potter hat, das hören wir gleich noch mehr. Tatsächlich ist dieses Haus dort mit einigen Harry Potter-Referenzen versehen. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, die haben relativ früh gemerkt, dass sie das natürlich auch vermarkten können. Und es gibt da inzwischen ein Butterbier-ähnliches Getränk im Verkauf. Es ist, man sagt jetzt, es ist mit Blick auf die Winkelgasse. Genau das ist nämlich, wofür die Victoria Street steht. Man sagt, okay, vielleicht war sie Inspiration für die Winkelgasse. Es ist auch sehr nahe dem Museum Context, was einfach auch ein Haus ist, was im Zusammenhang mit Harry Potter aus Edinburgh nicht wegzudenken ist. Genau. Also, und in dieser Zweitstelle steht tatsächlich der Tisch, an dem die Autorin Harry Potter verfasst hat. Und zwar ist er beim Brand schon in Mitleidenschaft gezogen worden, aber nicht so zerstört, dass man ihn nicht hätte wieder aufarbeiten können. Und er wurde tatsächlich fachmännisch restauriert und steht jetzt eben in der Victoria Street in dem Elephant House, was zwar nicht das Original ist oder beziehungsweise nicht am originalen Ort, aber sonst wurde versucht, da vieles zu bewahren, was im alten Café, was es halt zu bewahren galt. Ja, das Elephant House hat tatsächlich auch eine eigene Website und wie gesagt, auf der Website steht, dass es immer noch aufgrund des Brandes geschlossen ist, zumindest diese ursprüngliche Adresse. Und die werde ich euch mal, ich werde euch diese Website mal in den Shownotes verlinken und dann könnt ihr gucken, wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, unbeachtet und ihr müsst selber entscheiden, ob ihr das wegignorieren könnt, der Tatsache, wer da vor euch sitzt, aber es gibt tatsächlich ein Interview mit der Autorin auf der Website, was schon sehr alt ist. Der Sound ist so lala, besonders von der Fragestellerin, finde ich, man versteht die Fragen manchmal schlecht, weil da so viele Hintergrundgeräusche sind. Aber da erzählt J.K. Rowling eben auch nochmal, wie sie in diesem Hinterzimmer mit Blick auch auf Edinburgh Castle, ich glaube tatsächlich, ja, war es Edinburgh Castle, vielleicht habe ich das jetzt vorhin auch verwechselt mit der Schule. Sie hatte auf jeden Fall von einer Stelle, an der sie geschrieben hat, auch Blick auf die Schule. Vielleicht war das auch das andere Café. Naja, ich glaube, im Elephant House war tatsächlich der Blick auf Edinburgh Castle, was natürlich auch auf diesem Berg gelegen eine Ähnlichkeit zu Hogwarts aufweist. Und sie erzählt in dem Interview eben von dieser Zeit und wie sie geschrieben hat. Ich weiß nicht, geht das 7 Minuten oder so? Es ist wirklich ganz interessant, sich das mit Blick auf Harry Potter mal anzugucken, wenn ihr da Lust drauf habt. Dann sprach ich ja jetzt die ganze Zeit schon von der Victoria Street, in dem das neue Elephant House gelegen ist. Und wie ich auch schon ansprach, wurde mal diskutiert, ob die Victoria Street Inspiration für die Winkelgasse war. Das ist so eine gewundene Straße mit bunten Fassaden und Geschäften. Ich persönlich sehe da den Zusammenhang gar nicht so sehr. Es ist eine wirklich süße Straße, aber meiner Meinung nach viel zu breit und viel zu hell, um die Winkelgasse zu sein. Zumindest stelle ich sie mir so nicht vor, auch aus den Filmen, wenn wir da den Zusammenhang suchen. Ich finde, also, ich sehe sie jetzt gar nicht so als Winkelgasse. Und es wurde tatsächlich auch von der Autorin widerlegt. Sie hat gesagt, die Winkelgasse entsprang eigentlich ihrer Fantasie. Es gab immer wieder im Laufe der Zeit viele, viele Leute, die in Straßen in England oder sonst wo auf der Welt die Winkelgasse reininterpretiert haben. Ich habe von Bremen auch gehört, der Schnorr soll so ähnlich aussehen. Aber tatsächlich sagte sie, dass ihre Fantasie hauptsächlich diese Gasse geschaffen hat. Denn sie meint immer wieder, 99% der Straßen, von denen da die Rede war, hatte sie nie besucht und auch nie gesehen und konnte dementsprechend da auch keine Inspiration draus schöpfen. Und ja, wie gesagt, auch die Victoria Street, meinte sie, war nicht der Gedanke dahinter. Ich finde die Theorie von The Shambles viel schöner, aber auch das wurde widerlegt. Also die Autorin hat gesagt, auch das war für sie keine Inspiration. The Shambles ist eine Straße in York. Und also da müsst ihr wirklich mal hin. Also ich war ja jetzt vor kurzem gerade in York und wenn ihr dort seid, guckt euch The Shambles an. Ihr kommt gar nicht drum herum. Das ist eine Gasse, in der früher hauptsächlich Fleischer untergebracht waren. Und ganz interessant ist das auch irgendwie so, dass die Grundstückspreise damals eben ja aufgrund des Quadratmeterpreises Grundstück auf der Erde berechnet wurden. Und dann hat man das gekauft, hat Häuser darauf gebaut und in den Shambles hat man die Häuser einfach nach oben hin breiter werden lassen, um quasi Geld zu sparen beim Grundstück und hat sie nach oben breiter werden lassen. Und das sorgt dafür, dass eben so eine Enge in dieser Straße entsteht und das unheimlich, ja, es macht so ein ganz muckeliges Gefühl. Naja, muckelig, soweit das eben sein kann, weil die Straße ist natürlich Touristen überrannt, tagsüber, abends überhaupt nicht. Und ich muss sagen, was ganz traurig war, nochmal wieder so als für mich, als jemand, der super gerne fotografiert, in der Woche, in der ich da war, waren da Bauarbeiten und stand ein Baugerüst an den beiden ältesten Häusern. Das hat meine Fotos natürlich stark negativ beeinflusst, wenn man das so ein bisschen als Winkelgasse sich vorstellen möchte. Naja, kann man nichts dran ändern. Aber auch ein wirklich schöner Ort mit einem richtig schönen Harry Potter Shop in York, The Shop Who Must Not Be Named. Also das nur am Rande. Ja, bin ich abgeschweift? Ich glaube, ich hatte das mal erwähnt, dass ich jemand bin, der gerne abschweift. Ja, aber auch The Shambles in York waren wohl nicht Inspiration für die Winkelgasse. Egal, wir waren bei der Victoria Street und die Victoria Street hat auch, ne, ich sprach ja von York eben, von dem Shop, natürlich gibt es auch dort Harry Potter Shops Und der bekannteste ist Museum Context. Und es klingt so nach so einem Museum. Das ist es gar nicht im eigentlichen Sinn. Es ist schon viel mehr ein Shop mit sehr viel Merchandise. Natürlich ist es zauberhaft aufgebaut. Es gibt da tatsächlich auch einen Fotospot in der oberen Etage. Ich muss aber sagen, als wir da waren, war der meiner Meinung nach geschlossen. Vielleicht hatte das auch noch was mit Covid-Restriktionen zu tun. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, also es gibt schon museale Anteile an diesem Haus, aber es ist halt einfach auch ein Fanshop, ein wirklich schöner Fanshop. Kein Fanshop von Mina Lima, das dachte ich tatsächlich erst, dass die, also natürlich werden Mina Lima Produkte dort verkauft, aber ich dachte, die stehen im direkten Zusammenhang. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, hat Mina Lima einen eigenen Shop, beziehungsweise im Museum Context halt auch eine weitere Filiale in der Cockburn Street. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe das Gefühl, dass auch der Mina Lima Shop in der Cockburn Street aufgeführt ist. Also ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, ob das unter dem Label Mina Lima läuft. Auf jeden Fall gibt es die Produkte dort zu kaufen. Der Laden hat Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 10 bis 7 Uhr, Freitag und Samstag von 9.30 Uhr bis 7 Uhr, also 19 Uhr. Und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Genau, also den Laden solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wirklich schöne Harry Potter Fanartikel. Genau, und jetzt begeben wir uns nochmal an einen anderen, vielleicht etwas ruhigeren Ort als diese lebendige Straße. Und das ist der Greyfriars Kirkyard. Bisschen schwierig, hier so ein kleiner Zungenbrecher. Der Greyfriars Kirkyard ist Inspiration für die Namen einiger der wichtigsten Figuren in Harry Potter gewesen oder zumindest können wir das sehr gut reininterpretieren. Der Kirkyard ist ein Friedhof aus dem 16. Jahrhundert und der ist nur wenige Gehminuten vom Original Elephant House entfernt. Also tatsächlich passt das auch alles zusammen. Die Autorin hat viel in dem Café geschrieben und war dann auch spazieren und wie gesagt, es lag in unmittelbarer Umgebung des Cafés, in dem sie einfach sehr viel Zeit mit Schreiben verbracht hat. Deswegen, es ist nicht alles bestätigt, worüber spekuliert wird, aber einiges liegt auf jeden Fall sehr nahe. Dieser komische Name von diesem Friedhof, wo das herkommt, das möchte ich mal kurz erklären. Die Greyfriars waren Mönche in grauen Kutten. Na, also Grey, grau, und Friars waren die Mönche. Vielleicht auch nochmal wieder die Parallele zu Harry Potter. Der fette Mönch ist ja The Fat Friar im Englischen. Genau, also Greyfriars sind die grauen Mönche aus dem Franziskanerkloster, was dort damals stand. Und der Kirkyard, Kirk ist einfach ein altes dänisches Wort für Kirche und Kirkyard, der Kirchgarten eben. Der Friedhof ist an Wochentagen meist von 11 bis 16 Uhr geöffnet, habe ich jetzt online gelesen, obwohl ich sagen muss, ich glaube, wir haben damals nicht unbedingt auf Öffnungszeiten geschaut. Ich habe immer das Gefühl, Friedhöfe haben ja meist geöffnet, wenn Tageslicht ist. Aber ja, das habe ich jetzt an Öffnungszeiten gelesen. Also das ist vielleicht, da ist man auf der sicheren Seite, wenn man zu dieser Uhrzeit dorthin geht. Und der Friedhof ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Egal, ob man jetzt auf Harry Potter Spuren wandelt, dann hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Aber auch wenn man sich einfach für Geschichte, alte Friedhöfe interessiert und auch wieder so eine, ich will jetzt nicht sagen Oase der Ruhe, ich glaube, das wäre übertrieben, weil da wirklich viele Menschen auf diesem Friedhof rumlaufen. Aber es ist ein wirklich schönes Gelände, da so rüber zu streifen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und was ich schon gesagt hatte, es war eben Inspiration oder wir gehen davon aus, dass es Inspiration für einige Namen in der Harry Potter-Reihe war. Und ich würde sagen, zwei Namen sind auf jeden Fall von der Autorin bestätigt. Die anderen, ja, da ist eben Spekulation offen. Ich lese euch mal vor und ihr könnt euch ja mal überlegen, was so der Zusammenhang ist. Es gibt dort eine Elizabeth Moody. Moody, da klickert bei uns natürlich irgendwie was. Dann gibt es eine Anne Potter. Das Anne Potter Vorbild für unseren Hauptdarsteller war es tatsächlich nicht sehr wahrscheinlich. Da gab es andere Grundlagen, von der die Autorin berichtete. Dann gibt es einen Nachnamen auf dem Friedhof, der heißt, ja, sehr schwer auszusprechen, Cruikshanks, aber mit U-I-K geschrieben. Und das klingt natürlich, also wenn ich es jetzt so verkehrt ausspreche, klingt es natürlich sehr nach Cruikshanks. Und Cruikshanks ist ja das englische Wort oder die englische Bezeichnung von Krummbein. Also auch da könnten wir natürlich die Parallele sehen. Dann gibt es eine Margaret Louisa Scrymgeour Wedderburn. Und hier beziehen wir uns natürlich auf dieses Scrymgeour und sagen, klingt auch so ein bisschen wie Scrymgeour. Ne? Könnte also auch vielleicht eine Verwandte des Zaubereiministers sein. Und dann gibt es auch einen Charles Black. Ja, ob der Charles Black jetzt Grundlage für Sirius Black war, ist wieder eine andere Frage. Da ist, glaube ich, eher die Theorie hochgehalten, ne? Dass Sirius der hellste Stern am Nachthimmel ist und Black eben das Gegenteil davon, schwarz. Black ist jetzt, glaube ich, auch kein unbekannter Name in England. Also ob der Charles jetzt wirklich derjenige war, der da die Inspiration beigetragen hat, ist sicherlich, kann man sich sicherlich drüber streiten. Aber ich finde es schön. Ich finde es ist ein Rätsel und es ist eine kleine Rätselreise, die man da über den Friedhof erleben kann. Es klingt jetzt natürlich ein bisschen komisch und natürlich, ja, muss ich auch dazu sagen, es ist immer noch ein Friedhof, auch wenn er sehr alt ist. Aber tatsächlich sind dort Menschen begraben und in gewissem Maße ist natürlich auch ein rücksichtsvolles Verhalten ist natürlich angebracht an diesen realen Grabstätten. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass es so ein bisschen, dieser Friedhof hat einfach ganz viel. Also da gibt es im Shop, kann man sich vorne, ja, Shop, ich glaube, da gibt es eine Übersicht über alle Gräber, die mit Harry Potter in Zusammenhang stehen könnten. Und ich glaube auch mit Anleitung, wie man die Gräber auf dem Friedhof findet. Das haben wir damals nicht gekauft. Wir sind da auf eigene Faust erkunden gegangen und ich finde, das macht es so besonders und das ist ja wie so eine Schnitzeljagd, ne? Auf dem Friedhof ein bisschen komisch, aber tatsächlich, das hat Spaß gemacht, sich die Grabsteine durchzulesen und ich finde, wenn wir das mal ganz genau betrachten, ist das auch eine gewisse Art des Respekts, wenn man sich vor jeden Grabstein stellt und sich mal durchliest, wer da so draufsteht und wann der so geboren und gestorben ist. Nicht nur so mit Scheuklappen irgendwie vorbeirennt, um eine bestimmte Stelle zu finden. Das kann man machen, wenn man möchte, denn tatsächlich ist das Grab von Thomas Riddle tatsächlich zum Beispiel im Apple-Kartensystem eingetragen. Also da können wir einfach uns das Navi anstellen und dann führt es uns zu dem Grabstein. Allerdings, wie gesagt, ich persönlich finde es schöner, die Gräber selbst zu finden. Und ja, vielleicht kann man sich da auch selber mal so ein bisschen über den Friedhof treiben lassen. Es sind tatsächlich auch nicht nur die Gräber von Harry Potter, die da sehr relevant sind. Es gibt auch ja, unzählige Spukgeschichten, mit denen der Friedhof eben wirbt. Deswegen von wegen, ja, Respekt. Also man muss auf jeden Fall Respekt vor dieser realen Grabstätte haben. Aber auf der anderen Seite verkauft der Friedhof es selbst schon als magische Spukgeschichte oder magisch spukenden Ort. Es gibt nämlich zum Beispiel die Theorie von diesem Mackenzie-Poltergeist. Ne? Ich weiß, kurz davor Poltergeist zu sagen. Poltergeist ist ja tatsächlich, Fun Fact am Rande, wer es nicht weiß, ein englisches Wort, ein Wort, was im Englischen genauso heißt wie im Deutschen, Poltergeist. Und es wird davon gesprochen, dass Menschen auf dem Friedhof mit Kratz, Schürf und Bisswunden zurückkamen, weil dieser Poltergeist von dem Mackenzie sie verfolgt hat. Da war wohl irgendwie mal ein Obdachloser, der sich schlafen legen wollte in einer Gruft. Dann ist er irgendwo reingefallen und dann kam der Geist von diesem Mackenzie, der dann seitdem auf diesem Friedhof spukt. Hat man sich natürlich auch zu eigen gemacht und bietet jetzt spezielle Geisterführungen durch Edinburgh an. Das war auch ganz groß in York, als ich in York war. Geister, Hexen, Hexenverbrennungen, alles sowas, was so ein bisschen einen kleinen Gruselfaktor hat, auch das gerne in Stadtführungen genutzt. Genau, also diese Geisterführungen existieren da parallel zu all den Harry Potter-Führungen, die man in Edinburgh auch besuchen kann. Ja, und Poltergeister eben auch für uns noch wieder eine lustige Harry Potter-Referenz, auch wenn das natürlich in keinem direkten Zusammenhang steht. Aber wenn wir es besuchen wollen, finden wir Harry Potter eben überall an diesen Orten. Und wir kennen ja auch einen Poltergeist aus Harry Potter. Und da nochmal wieder, muss ich nochmal sagen, ich freue mich in diesem Sinne wieder sehr auf die neue Adaption der HBO Max-Serie Harry Potter. Und bin gespannt, ob Peeves endlich sein Plätzchen in der Reihe findet. Denn tatsächlich haben wir Peeves, den Poltergeist, ja leider nie in den Filmen erleben dürfen. Und ich hoffe sehr, dass wir ihn zu sehen bekommen in der Serie. Genau, aber ich bin jetzt so ein bisschen schon drumherum gesprungen. Ich wollte euch noch von den zwei bekanntesten Gräbern im Zusammenhang mit Harry Potter erzählen. Und ich hatte es eben ganz kurz schon mal angedeutet. Das Grab von Thomas Riddle ist eingezeichnet auf Apple-Karten. Und Natürlich, was kann es anderes sein als unsere Parallele zu dem berühmt-berüchtigten Lord Voldemort? Und tatsächlich, gibt es eine Grabtafel, die sich direkt an der alten Stadtmauer befindet, von einem Thomas Riddle, beziehungsweise von einem Vater und seinem gleichnamigen Sohn, die hier begraben wurden, 1806 im Alter von 72 Jahren verstorben. Und wahrscheinlich hätte sich dieser Thomas Riddle, tatsächlich Riddle in diesem Fall mit Doppel-L geschrieben und eben auch Thomas und nicht nur Tom, dieser Thomas Riddle hätte sich wahrscheinlich nicht träumen lassen, was da irgendwann Jahrzehnte, Jahrhunderte nach seinem Tod an Harry Potter-Fans an seinen Grab pilgern. Also der hat auf jeden Fall viel Besuch dort auf dem Friedhof, muss ich sagen. Und also natürlich jetzt auch nicht so die schöne Parallele, irgendwie als Lord Voldemort in die Geschichtsbücher einzugehen. Aber dieser Thomas Riddle soll wohl tatsächlich Inspiration für die Autorin gewesen sein, Tom Riddle zu benennen. Dann gibt es noch ein Grab, was auch sehr bekannt ist, und auch das ist, glaube ich, bestätigt, dass der Zusammenhang da besteht. Und zwar gibt es den Dichter William McGonagall, der eben begraben wurde auf dem Friedhof, auf diesem Greyfriars Kirkyard. Und im englischsprachigen Raum gilt er als der schlechteste Dichter aller Zeiten. Und das finde ich, das nenne ich mal einen Titel, ne? Wenn du der schlechteste Dichter aller Zeiten bist. Oh. Naja, ich habe mir das hier mal als Zitat rausgeschrieben. Es wird ihm nachgesagt, dass er spontan amüsante und unangemessene Rhythmen, einen schwachen Wortschatz, schlechte Skandierung und unüberlegte Bildsprache verwendete. Ja, also ich meine, wenn du so als Dichter in die Geschichte eingehst, weiß ich nicht, ob du alles richtig gemacht hast. Was wir aber sagen müssen, dass er immerhin in die Geschichte eingegangen ist, ne? Also man spricht noch heute von ihm. Er hatte ganz merkwürdige Themen in seinen Gedichten, die ja zudem anscheinend auch noch schlecht verfasst waren. Zum Beispiel schrieb er über Zugunglücke oder Schiffsunglücke, bei denen Menschen ums Leben kamen. Das war jetzt natürlich aber auch einfach nicht in einem poetisch schönen Sinne, sondern relativ platt geschrieben. Und dementsprechend sind da viele Leute, die nicht mit ihm so konform gingen und seiner Dichtkunst. Allerdings galt er wohl in einigen Regionen als so eine Art Witzfigur und war dann doch wieder ganz gerne gesehen bei Live-Auftritten. Dieser William McGonagall, das hören wir ja jetzt so ein bisschen, ist so irgendwie das Gegenteil von dem, was wir jetzt vor Augen haben, wenn wir an unsere Professor McGonagall denken, die aus Schottland stammt. Ich glaube, mit einem Muggelvater, einer Hexenmutter, wahnsinnig klug. Sie war ja ein sogenannter Hatstall, also man wusste ja nicht, der sprechende Hut wusste nicht, ob er sie nach Gryffindor oder Ravenclaw einteilen sollte. Lass mich nicht lügen, aber bin mir relativ sicher, dass es um Gryffindor oder Ravenclaw ging. Naja, sie ist ja letztendlich unsere Gryffindor und später auch unsere Hauslehrerin von Gryffindor geworden. Und ja, die Autorin meinte, ihr gefiel die Idee einer Verwandtschaft dieser zwei so unterschiedlichen Charaktere. Und ihr gefiel der Name an sich. Aber das finde ich tatsächlich witzig. Also, dass vielleicht Professor McGonagall in ihrer Muggelverwandtschaft entfernt mit diesem William McGonagall verwandt ist, der so schlechte Gedichte schrieb. Genau. Also die zwei Gräber, Thomas Riddle und William McGonagall, die tatsächlich wohl Inspiration für unsere Protagonisten waren. Alles andere, Moody, Potter, Crookshanks, Scrimgeour, Black, wer weiß. Wer weiß, aber wir können es rein interpretieren und das macht auch irgendwie Spaß, muss ich sagen. Genau, dann gibt es noch ein Grab auf dem Friedhof und das möchte ich jetzt gar nicht außen vor lassen, weil es hat zwar nichts mit Harry Potter zu tun, aber es ist eine rührende Geschichte, die dort auch jeder kennt. Es gibt das Grab Greyfriars Bobby und es geht dabei um einen Skye Terrier, der John Grey gehörte. John Grey war ein Nachtwächter der Polizei von Edinburgh und im Februar 1858 verstarb er relativ früh an Tuberkulose und wurde eben auf dem Friedhof beigesetzt. Und jetzt kommt eigentlich der traurige Teil der Geschichte. Der Bobby überlebte ihn wohl um 14 Jahre und verweilte bei Wind und Wetter auf dem Grab. Und obwohl es viele verschiedene Versuche gab, ihn dort wegzulocken, kehrte er immer wieder zurück. Und so kam es dann, dass Friedhofsgärtner Mitleid hatten und ihm eine Schutzhütte bauten, ihn dort fütterten. und erlebte Don fortan auf dem Friedhof ganz nahe bei seinem Herrchen. Und nach seinem Tod 1872 wurde er dann selbst auf dem Friedhof beigesetzt, tatsächlich vor der Kirche auf ungeweihtem Boden, aber nicht weit von seinem Herrchen. Ich persönlich finde es jetzt ein bisschen schade, dass er nicht direkt bei seinem Herrchen begraben werden konnte. Aber das hat hier irgendwas mit kirchlichen geweihten, ungeweihten Bereichen zu tun. Wie auch immer, es ist ein ziemlich großes Grab mit einer Statue, mit vielen, vielen wunderschönen Blumen. Und es gibt eine rührende kleine Tradition, ein kleines Stöckchen zum Spielen für Bobby auf das Grab zu legen. Also das tatsächlich neben Thomas Riddle, wahrscheinlich sogar noch bekannter als Thomas Riddle, zumindest für die Lokalen dort vor Ort. Das bekannteste Grab auf dem Greyfriars Kirkyard und einfach auch meiner Meinung nach eine wirklich süße Geschichte. Irgendwie auch traurig, furchtbar traurig und furchtbar süß. Deshalb wollte ich euch das jetzt auch nicht vorenthalten. Und jetzt sind wir aber schon so ein bisschen am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich habe nämlich so ein bisschen überlegt. Wir waren ja mehrere Tage in Edinburgh, haben von dort aus ja auch verschiedene Ausflüge unternommen. Und alles, was wir da so erlebt haben, ist doch so viel, dass es für eine Folge zu viel wäre. Und dementsprechend dachte ich mir, wir teilen das auf. Und ich denke, es wäre einfach schön. Ich habe zwar jetzt immer versucht, so ein bisschen Abwechslung zu schaffen, jede Woche an einen anderen Ort zu reisen. Aber ich glaube, es wäre jetzt wirklich schön, weil wir mitten in diesem Thema drin sind, wenn wir dabei bleiben und ich euch in zwei Wochen den zweiten Teil der Geschichte von anderen Orten aus Edinburgh erzähle und berichte, die wir erlebt haben, die im Zusammenhang mit Harry Potter, mit Magie stehen. Ganz vorneweg The Cauldron, ein Café, in dem man Zaubertränke brauen kann. Leute, lasst es mich sagen, das war mega cool. Aber wir werden auch nochmal was von der Schule hören, von der ich vorhin sprach, die auch als Inspiration diente. Und es gibt einfach noch viele, viele kleine Ecken, die wir dort in der Stadt entdecken können, die mit Magie in Zusammenhang stehen. Und auch ganz unabhängig davon kann ich ja nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir von dort aus noch erlebt und erreicht haben, also welche Ziele wir aus Edinburgh aus angefahren haben, vielleicht auch unabhängig von Harry Potter. Und dann könnte ich auch nochmal von unserer Unterkunft erzählen. Die war nämlich in unserem Sinne wieder ideal. Genau. Ja, viel mehr gibt es da heute gar nicht also zu erzählen. Ich kann euch nur nochmal wieder sagen, bitte, bitte folgt mir doch auf Instagram, weil es wäre so schade, wenn ihr die Bilder zu dem, was ich euch hier erzähle, verpasst. Auf Instagram findet ihr mich unter gleis_94drittel_podcast und dort seht ihr eben das begleitende Bildmaterial. Ich poste da immer, wenn die Folge veröffentlicht wurde, die Fotos entsprechend zur Folge. Dann gibt es manchmal noch einen kleinen Videoausschnitt, den ich in der Story hochlade oder den könnt ihr dann auch später in den Story-Highlights nachgucken. Ich werde mich in nächster Zeit vielleicht mal so an so ein Reel setzen, damit wir dann noch ein bisschen mehr bewegte Bilder haben, die ihr euch anschauen könnt. Also ich freue mich wirklich, wenn ihr mir da folgt und wenn ihr die Bilder liked, wenn ihr sie kommentiert. All das hilft, so ein bisschen die Reichweite zu erweitern, damit noch mehr Leute von dem Podcast mitbekommen und vielleicht davon profitieren können. Und ansonsten schreibt mir gerne Nachrichten. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet und sagt, was euch gefallen hat, was euch vielleicht auch nicht gefallen hat, was ihr gerne anders hättet. Ich weiß nicht, ich merke manchmal so, ich rede viel über Harry Potter, aber es fließt auch viel Historisches ein. Das ist so meinem eigenen Interesse an Geschichte geschuldet. Und ich finde auch mal, man kann einen Ort nicht einfach nur auf Harry Potter reduzieren, so sehr ich das liebe. Aber ich finde, das wird dem Ort dann manchmal einfach nicht gerecht. Und deswegen erzähle ich gerne auch ein bisschen drumherum. Sagt mir gerne mal Bescheid, lasst es mich wissen, ob das für euch okay ist. Oder ihr sagt, nee, halt das doch mal ein bisschen kürzer und sag nur, was Harry Potter angeht. Also ich bin da wirklich, wirklich interessiert an eurem Feedback und kann es so einfach ja auch nicht wissen, wenn ihr es mir nicht sagt. Also ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Schreibt mir gerne eine Nachricht bei Instagram, kommentiert und empfehlt den Podcast gerne auch euren Freunden, euren Potterhead-Freunden oder eben anderen Freunden, die vielleicht gerade in der Gegend sind. Weil, wie gesagt, manchmal schweife ich ja auch ein bisschen aus und erzähle über andere Dinge als Harry Potter. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ich da von euch höre und sehe. Und ich freue mich, dass ihr immer dabei seid. Und wir hören uns dann einfach in 2 Wochen wieder. Bis dahin habt eine gute Reise, falls ihr unterwegs seid, falls ihr zu Hause seid. Alles Gute für euch.